This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hundreds of QAnon followers gathered in Dallas to witness John F. Kennedy reappear and announce that Donald Trump would be reinstated as president.
Unsere freiheitliche Gesellschaft wird bedroht von Verschwörungstheorien und gezielter Desinformation, von Hetze und Hass.
Let me ask you something. How much studying have you actually done of 9/11, other than what the government's told you?
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es über Chemtrails, Sahara-Staub und Wettermanipulationen.
Die Mondlandung, Roswell, Area 51. Eine Scheibe? Oft reicht nur ein Wort und wir alle wissen, was gemeint ist. Und das, ohne es wirklich auszusprechen. Warum ist das so gefährlich und kann man dagegen überhaupt etwas tun? Was sind überhaupt Verschwörungstheorien? Ja, was sind eigentlich Verschwörungstheorien und warum faszinieren sie so viele Menschen? Im Allgemeinen bezeichnen Verschwörungstheorien die Annahme, dass eine geheime Gruppe von Personen oder Organisationen hinter den Kulissen die Kontrolle über wichtige Ereignisse oder Entwicklungen ausübt. Und das, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Diese Theorien können eine breite Palette von Themen umfassen. Von politischen Ereignissen über wissenschaftliche Entdeckungen bis hin zu gesellschaftlichen Veränderungen. Kontingenz ist ein Merkmal moderner Gesellschaften, was bedeutet, dass es auch immer anders sein könnte. Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zwischen harmlosen und schädlichen Verschwörungstheorien. Harmlose Verschwörungstheorien sind oft das Produkt eines gesunden Misstrauens gegenüber autoritären Strukturen oder einer kritischen Haltung gegenüber offiziellen Erklärungen. Sie können dazu beitragen, alternative Perspektiven zu eröffnen und den Diskurs über bestimmte Themen anzuregen. Doch selbst die Geschichte des Weihnachtsmanns ist eine Verschwörungstheorie, die Jahr für Jahr von den geheimen Elternbünden an ihre ahnungslosen Schlafschäfchen, Kinder, weitergegeben wird. Entscheidend wird es bei Verschwörungstheorien, die als schädlich, bösartig und absichtlich betrachtet werden müssen. In der aktuellen Forschung spricht man von den drei wichtigsten Merkmalen: malicious, harmful, intent. Diese Theorien gehen oft mit Hass, Vorurteilen und feindseligen Haltungen gegenüber bestimmten Gruppen einher. Diskriminierung, Gewalttaten und krankhaftes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen sind oft die Folge. Was schädliche Verschwörungstheorien besonders gefährlich macht, ist ihre Fähigkeit, Menschen zu radikalisieren und zu mobilisieren. Sie können zu einem Nährboden für Extremismus und Terrorismus werden und sogar die Wissenschaft bleibt nicht davon verschont. Wir wagen mit euch den Schritt aus der Wissenschaft in einen Parallelkosmos voller Desinformationen und Absurditäten. Willkommen zu Folge 10 von Raum und Zeit. Willkommen in der abstrusen Welt der Verschwörungstheorie. Ja, hallo liebe Raum- und Zeitler. Wie bereits angedeutet, wir wandeln heute auf einem schmalen und gefährlichen Grat. Wir sprechen über Verschwörungstheorien und müssen deswegen ständig zwischen Pseudowissenschaft und echten Fakten sowie gefährlichem Verschwörungsdenken und gesundem Misstrauen hin und her springen. Und deswegen auch unser Angebot, eben weil Verschwörungstheorien ein wichtiges Thema sind. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. So wie ich das immer mache, wenn ich irgendwas in der Physik nicht weiß, dann nerve ich einfach Tim Vollert. Tim Vollert, wie geht's dir?
Mir geht es super. Ich bin verdammt gespannt, wie heute diese Folge ablaufen wird.
Definitiv, ist ein spannendes Thema. Wir werden uns mit ein paar ja, sehr spektakulären Geschichten auseinandersetzen. An alle aufmerksamen HörerInnen aus der letzten Folge, großes Lob an alle, die bei der Easter Egg-Aktion mitgemacht haben und das Ei gefunden haben. Ich habe tatsächlich auch kurz mitgemacht, ich habe ein bisschen länger gebraucht, sehr, sehr stark. Aber einer, der war am schnellsten, itsNico08 hat es geschafft. Das Easter Egg findet ihr bei 4801 in Folge 9. Damit Glückwunsch, Nico. Schick uns den Text, den Tim einsprechen soll. Möglichst dumm bitte. Ich freue mich
vielen
schon auf
Dank
das Video.
Auch.
Ich bin echt gespannt, was er schreibt. Er soll sich auf jeden Fall ein bisschen was Kreatives ausdenken.
Wahrscheinlich werde ich dann sagen, dass die Erde eine Scheibe ist oder sowas.
Oh, bitte. Ja, das passt natürlich perfekt zu Folge 10. Wenn wir schon bei den Gewinnern sind, Leute, wir befinden uns mitten im Voting für den Deutschen Podcastpreis 2024. Wir sind in zwei Kategorien. Einmal beste Innovation, das ist aber ein Jury-Voting und dann ganz wichtig für euch, bester Newcomer. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann votet für uns und zwar, was das Zeug hält. Und nehmt eure Familie, Freunde, alle in die Pflicht. Es geht super schnell, ist nur ein Klick. Und ja, für uns wäre es das Wurmloch in eine neue Dimension und jeder Klick öffnet die Pforte etwas mehr. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit öffne ich jetzt die Pforte zu Folge 10. Wir tauchen ein ins Thema Verschwörungstheorien und damit zu Tims sensationellen Deep Dive.
Nikolas Alexander, der letzte Zar von Russland, wurde 1917 infolge der Oktoberrevolution gestürzt. Damit endeten 250 Jahre an Romanow-Herrschaft in Russland. Wie viele von euch vielleicht wissen, gab es viele verschiedene Gründe, warum die russische Bevölkerung sich damals gegen den Zaren erhoben hat. Aber ein relevanter Grund war, dass viele in der russischen Bevölkerung dachten, dass die Zarenfamilie, insbesondere Nikolaus, von einem wahnsinnigen, mit magischen Kräften ausgestatteten Wunderheiler kontrolliert wurde. Rasputin wohnte tatsächlich am Hof der Zarenfamilie und hatte eine sehr, sehr komische Verbindung zur Familie. Er hat aber definitiv nicht Russland kontrolliert und hatte viel weniger Einfluss, als man ihm nachgesagt hat. Es ist aber ein exzellentes Beispiel für den Einfluss, den Verschwörungstheorien auf die Gesellschaft haben kann, auch in der Vergangenheit. Schon seit der Antike gibt es Verschwörungstheorien. Doch anders als viele denken, ist ihre Popularität mit dem Internet gar nicht größer geworden. Die Menschen sind jedoch gewillter, die Verschwörungstheorien auszusprechen. Während man früher Angst hatte, dass man sich mit dummen Ideen in seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis isoliert, gibt es mittlerweile online ganz viele Communities, in denen man Gleichgesinnte treffen kann und seine eigenen Meinungen verfestigen oder radikalisieren kann. Dabei ist unser Kosmos das perfekte Ziel für Verschwörungstheorien. Die Kosmologie ist ein extrem schweres Thema mit massiven Einstiegsschwierigkeiten. Das erleichtert Missverständnisse, aber insbesondere massive Wissenslücken enorm. Dazu kommt, dass in den Augen der Öffentlichkeit oftmals nur Regierungen tatsächlich Arbeit im Weltall betreiben bzw. das Geld dafür haben, weswegen es nicht besonders überrascht, dass es viele Menschen gibt, die denken, dass zum Beispiel die USA entweder Aliens haben oder zumindest mit denen schon Kontakt hatten. Außerdem kann mangelndes Verständnis von Technik dafür sorgen, dass Menschen denken, dass wir niemals auf dem Mond waren. Und wenn man eine ganz, ganz harte Anti-Haltung gegen alles Autoritäre hat, dann kann man sogar denken, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber was genau ist eine Verschwörungstheorie? Hierfür gibt es drei Kriterien. Wenn ich zum Beispiel sage, dass die Presse lügt oder dass die Corona-Infektion eine harmlose Grippe war, dann tätige ich zwar sehr problematische Aussagen, aber eine Verschwörungstheorie ist es nicht. Für eine Verschwörungstheorie brauchen wir erstmal eine gemeinschaftliche Aktion mit einem spezifischen Ziel. Die Gemeinschaft kann zum Beispiel die US-Regierung sein, welche uns Aliens geheim halten wollen. Das ist das Ziel. Damit das Ganze natürlich nicht einfach eine Art politische Theorie ist, muss es jetzt auch eine offizielle Wahrheit geben, welche die andere Aussage negiert. In diesem Fall, dass wir bisher noch gar keinen Kontakt mit Aliens hatten. Und ganz wichtig ist natürlich, dass diese gesamte Aktion als illegitim, böse oder zumindest illegal wahrgenommen werden muss. In diesem Fall denken die Menschen, dass wenn wir Kontakt mit Aliens hätten, dass es dann ihr Recht wäre, dies zu wissen. Aber welche Menschen würden an sowas glauben? Anders als viele denken, ist mangelnde Intelligenz kein Zeichen dafür, dass man Verschwörungstheoretiker wird. Menschen, die Verschwörungstheoretiker sind, laufen nicht ignorant oder blind durchs Leben. Sie stürzen sich nur in falsche Fakten und fragwürdige Theorien. Diese Menschen, die haben oftmals einen Hang zu einem Gefühl von Gefahr oder Paranoia, kann man auch sagen. Sie glauben lieber an Intuition und Anekdoten als an Statistiken und Fakten und sind damit also generell etwas instabiler unterwegs. Damit meine ich, dass sie einen Glauben haben, der häufig von der Realität abweichen kann. Ein gutes, wenn auch häufig harmloses Beispiel ist zum Beispiel sehr starke Spiritualität. Dazu muss man sagen, dass Verschwörungstheoretiker sich oft anderen Menschen überlegen fühlen bzw. eine Abneigung gegen andere Menschen haben. Deswegen sind viele Verschwörungstheorien auch bei Rassisten sehr populär. Das macht auch Sinn, wenn man nachdenkt, denn diese Personen müssen ja rechtfertigen, dass alle anderen Menschen um sie drumherum quasi Schafe sind, welche die Realität gar nicht erkennen können, obwohl sie direkt vor ihnen sind. Und sie müssen davon ausgehen, dass Regierungsorganisationen zum Beispiel böse sind und dass die tausenden Menschen, die dort arbeiten, nicht etwa einfach nur normale Menschen sind. Laut aktuellen Studien glauben 50% der Deutschen an irgendeine Verschwörungstheorie. Dazu muss man sagen, dass nicht jede Verschwörungstheorie wie die andere ist. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass die Mondlandung gefaked wurde, dann zeugt dies davon, dass man, wie schon gesagt, ein mangelndes Wissen von Technik hat. Es muss aber nicht heißen, dass man gegen den eigenen Staat ist. Wenn man aber glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann zeugt dies von einer gewaltigen Menge an Paranoia, einer großen Menge an Ablehnung gegen jedwede Autorität oder jedweden Wissen, das als von oben wahrgenommen wird und insbesondere natürlich auch einem sehr großen Gefühl von Ablehnung gegenüber unserer gesamten normalen Gesellschaft. Dabei muss gesagt werden, dass es oft gar nicht so viel Recherche bräuchte, um Verschwörungstheorien zu widerlegen. Die USA haben zum Beispiel gar nicht die Mittel, um die Ankunft von Aliens geheim zu halten.
Want to be more active this summer? Sierra helps you save on everything from swimsuits to stand-up paddleboards, tennis rackets to fishing tackle. And if that doesn't float your boat, we also have pool floats. Sierra, let's get moving. To your local store, like now. Go!
Don't just take, give. With the Instax Mini Evo, a hybrid camera and printer with a classic retro design and a host of new features. 10 lens effects and 10 film effects give you 100 different ways to express yourself. Show how you see the world with an instant high-quality print. Discover endless possibilities to create and share with the Instax Mini Evo. Find out more at instaxus.com.
Sehr, sehr spannend. Tim, wie immer mit dem Cliffhanger, ich liebe es. Also Tim, warum könnte die US-Regierung das nicht geheim halten?
Also es gibt eine sehr lange Liste an Gründen dafür, aber die zwei wichtigsten sind erstmal ganz wichtig, die Tatsache, wie Wissenschaft funktioniert. Also wir nehmen jetzt mal kurz an, dass Aliens wirklich sich gerade auf dem Weg zu uns befinden würden. Man darf ja nicht vergessen, dass wir so ziemlich jeden Asteroiden, der sich in Richtung der Erde bewegt, dass wir den schon Monate vor aufspüren können, ohne aber genau zu wissen, wie der aussieht. Mit unserer momentanen Technologie würden wir Aliens definitiv nicht als Aliens erkennen. Und selbst wenn sie uns vorher anfunken würden, würden wir das mit ganz vielen Stellen empfangen, ganz vielen Radioteleskopen, welche nicht im staatlichen Besitz sind. Das heißt aber, wenn wir jetzt mal kurz ignorieren, dass sie uns womöglich kontaktieren können und denken, dass sie einfach nur zu uns kommen, dass die Bilder von diesem mysteriösen Objekt nach dem Open-Sharing-Prinzip in der Wissenschaft einfach an sämtliche Wissenschaftler dieser Welt, vermutlich auch an die Presse rausgehen würden, Monate bevor wir wissen würden, was es ist. Das heißt, bei dem Zeitpunkt, wo man bereits identifizieren könnte, dass dies wirklich Aliens sind, da wären die Augen der gesamten Welt oder zumindest der wissenschaftlichen Community bereits auf dieses Objekt gerichtet. Und selbst wenn die US-Regierung oder irgendeine Regierung dann noch eingreifen würde und das Objekt versuchen würde, verschwinden zu lassen, dann würde dies zumindest mega viele Fragen aufwerfen und wäre auch in der Logistik eigentlich unvorstellbar umsetzbar. Weil nochmal, dieses Raumschiff müsste ja erstmal auf der Erde ankommen und allein, wenn es sich durch die Erdatmosphäre durchbewegt, das kann man gar nicht geheim halten. Zweitens kommt aber auch noch ein ganz wichtiger anderer Punkt und das ist eben die Tatsache, dass wenn Aliens auf der Erde ankommen, dass dies dann höchstwahrscheinlich nicht wie bei E.T. wäre. Das bedeutet also nicht, dass jetzt irgendwie ein kleines Raumschiff ankommen würde, eine schwebende Untertasse, sondern diese Aliens, die müssten ja Die müssten ja Hunderte bis Tausende von Lichtjahren zurückgelegt haben. Das heißt, es wäre sehr sinnvoll, davon auszugehen, dass die Raumschiffe eher so groß wären wie bei Independence Day, mindestens die Größe von Städten hätten. Und das kann natürlich keine Regierung geheim halten. Ganz einfach.
Diese Komplexität, die du da beschreibst, das ist ja ein klassisches Paradoxon, was wir ganz oft in Verschwörungstheorien sehen. Zum Beispiel auch, wenn man über die Unfähigkeit des Staates spricht und dann auf der anderen Seite aber von einer Verschwörung des Machtapparats spricht. Das ist ja genau das, was irgendwie so überhaupt keinen Sinn macht. Du hast eine Statistik genannt in deinem Monolog. Und zwar, dass 50% der Deutschen an eine Verschwörungstheorie glauben. Jetzt haben wir in der Einleitung schon ein bisschen was dazu gehört, dass nicht Verschwörungstheorie ist, sondern dass man unterscheiden muss und dass für uns natürlich besonders relevant ist, die Gefährlichen herauszukristallisieren. Und das sind eben die, die malicious, harmful and intent sind. Diese Statistik, da muss man tatsächlich vorsichtig sein. Solche Studien sind tatsächlich nicht wirklich seriös. Das hat gar nichts mit dem Meinungsforschungsinstitut an sich zu tun. Es ist einfach so, dass solche qualifizierten Angaben in der Sozialwissenschaft gar nicht so gemacht werden können. Und das basiert ja immer auf Befragung. Und die Leute bekommen halt eben eine bestimmte Frage vorgelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Glauben Sie, dass jemand unsere Wirtschaft steuert? Und dann hast du da Frage, Stimme zu, Stimme teilweise zu, Stimme gar nicht zu, etc. Wenn ich dann jetzt diese Frage nur einen Ticken umstelle und dann sage, glauben Sie, dass jemand unsere Wirtschaft intensiv steuert? Dann bekomme ich da eine ganz andere Zustimmungsrate. Also diese Feinheiten in der Befragung, die machen einen riesigen Unterschied. Und deswegen sind so Prozentsätze immer schwierig, die kann man nicht absolut interpretieren. Und wenn, dann ist es tatsächlich eine Längsschnittstudie, die tatsächlich Sinn machen würde. Das heißt, wenn man dieselbe Frage über Jahrzehnte immer wieder stellt, das ist aber viel aufwendiger und viel, viel komplexer.
Ich glaube aber auch, dass das auch daran liegt, dass das Thema Verschwörungstheorien so ein bisschen ein Trendthema ist, also ein bisschen so. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch Dating-Apps, auf denen kann man so angeben, das ist eine Verschwörungstheorie, an die ich glaube. Also, dass es halt so Leute sagen, ja, ich glaube an eine Verschwörungstheorie, aber dabei denken sie halt nicht gleich an 9-11 oder so etwas, sondern teilweise denken sie auch an gar nichts Spezifisches. Sie sagen einfach dann auch nur gerne ja, vermute ich, oder überlegen sich irgendwas Witziges oder würden auf Nachfrage irgendeine sagen, die sie am ehesten für wahrscheinlich halten, weil es auch, wie schon gesagt, ist irgendwie auch so ein Internetphänomen, bei dem man natürlich gerne mit aufspringt.
Absolut, absolut. Und deswegen ist es tatsächlich auch gut, wenn wir vielleicht den HörerInnen so ein bisschen Rüstzeug mit an die Hand geben. Ich kann tatsächlich immer nur Professor Michael Butter ans Herz legen. Der gehört zu den wichtigsten Forschern mit dem Schwerpunkt Verschwörungstheorien. Du lachst, ich weiß, der Name ist lustig. Der spricht von der sogenannten Verschwörungsmatrix. Der unterscheidet erstmal in der Kategorisierung von Ereignis- und Systemverschwörungstheorien. Ereignisverschwörungstheorie ist halt sowas wie 9-11 zum Beispiel. Und Systemverschwörungstheorien, das ist halt so das Klassische, ne? Die da oben oder die da von außen. Und da nenne ich jetzt schon die Richtungen. Er unterscheidet eben zwischen vertikalen und horizontalen Richtungen, also von oben nach unten oder von unten nach oben und von außen nach innen und von innen nach außen. Dieses Muster ist halt perfekt, da steckt ganz viel drin. Ich glaube, das ist so der Grundbaustein von ganz vielen Verschwörungstheorien und da steckt ganz oft Rassismus und Antisemitismus drin. Ich glaube, wir alle kennen dieses Globalisierungsthema. Früher war das Wort halt ganz normal besetzt, mittlerweile ist es aber eben eine moderne Form von der jüdischen Weltverschwörung. Dazu kommen wir nachher auch nochmal. Für Rechtsextreme sehr, sehr attraktiv. Aber auch für Linksextreme. Auch das linksextreme Spektrum hat ein großes Antisemitismusproblem, auch historisch bedingt. Und um das vielleicht noch kurz abzuschließen, warum Rassismus? Wenn wir von den da oben gegen uns, das wahre Volk, sprechen, dann haben wir da immer diesen völkisch-rassistischen Gedanken mit drin. Wird auch auf die Genpool-Karte gespielt. Und dieser Den Genpool-Talk, den müssen wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Der ist sowieso total bescheuert, aber bei allen sollten auf jeden Fall die Alarmglocken angehen, wenn sie von jemandem hören, dass er unterscheidet zwischen Passdeutschen und Biodeutschen zum Beispiel. Kommen wir später noch zu der Psychologie hinter Verschwörungstheorien. Jetzt kommen wir zu einer der bekanntesten Verschwörungstheorien überhaupt, die uns auch wieder in die Welt der Physik bringt, nämlich die gefakte Mondlandung.
Genau, ein absolutes Klassiker-Thema, glaube ich. Ich muss sagen, dass mich hat es immer überrascht, wie weit verbreitet diese Verschwörungstheorie auch ist. Ich hatte einen sehr speziellen Moment in der Schule, als ich, da war ich vielleicht 15. Ich glaube, da war ich 15 Jahre alt, da hat unser Kunstlehrer uns einen Film dazu gezeigt. Und ich glaube nicht, dass mein Kunstlehrer Verschwörungstheoretiker war. Der wirkte eigentlich wie eine sehr aufgeklärte Person. Aber der hat uns diesen Film gezeigt, da ging es halt eben um die Verschwörung der Mondlandung. Es kann auch sein, dass er den falschen Film gegriffen hat oder sowas, aber dieser Film, der wirkte zuerst, also er wollte uns einen Film zeigen über diese Verschwörungstheorie, aber dieser Film war die Verschwörungstheorie, also im Sinne von, da haben die Experten in Anführungsstrichen rangeholt, welche dann halt erklärt haben, dass das alles Fake war. Und das unkommentiert damals zum Beispiel, einen Raum voller 15-Jährigen zu zeigen, war eine Katastrophe, weil dieser Film war extrem seriös aufgemacht und am Ende hat man wirklich gedacht, oh, also ist es so schon so eine wissenschaftliche Meinung auch, dass die Mondlandung Fake ist. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die häufiger verbreitet ist, als man denkt, dass wirklich Menschen denken, okay, so auch wenn jetzt natürlich so die Establishment-Meinung, Ansicht, Position ist, dass die Mondlandung nicht fake war, kann man trotzdem als seriöser Mensch die qualifizierte Meinung haben, dass sie eben doch erfunden wurde. Und da muss man gleich vorab sagen, kann man nicht. Ich vermute, dass diese Meinung häufig daher kommt, dass wir auch unsere Vergangenheit massiv unterschätzen. Das ist etwas, worauf ich im Verlauf der Folge nochmal zurückkommen würde. Also, dass wir unserer eigenen Vergangenheit, besonders den Menschen in den 60ern, dann einfach Sachen nicht zutrauen. Insbesondere dann mit Blick auf Computern. Ich höre immer, wie hätten die das alles machen sollen, wie hätten die das ausrechnen sollen mit den Bahnen, mit den schlechten Computern, die hatten. Aber dann würde ich gerne die gleichen Menschen immer fragen, so, weißt du denn, wie diese Computer funktionieren oder weißt du denn, was diese Computer ausrechnen müssen überhaupt, wenn du schon sagst, dass das nicht geht? Es gibt aber so oder so auf jeden Fall drei Ankerpunkte, anhand derer man sagen kann, dass die Mondlandung definitiv nicht fake war. Also es gibt drei Killer-Argumente und ich kann die mal kurz nennen. Das erste ist, das ist sozusagen das Schwächste meiner Meinung nach, dass wir wissenschaftliches Equipment auf dem Mond haben. Wir hatten bei der Mondlandung Spiegel dort oben abgestellt, mit denen man sehr, sehr große Spiegel, mit denen man Laserexperimente und dergleichen durchführen kann. Auch anderes Equipment, das heißt also, das wurde viele Jahrzehnte genutzt, ich glaube heute nicht mehr. Das verwettert da oben ja auch ein bisschen. Aber das heißt also, wir haben sehr lange Material da oben gehabt, dass er irgendwie da hingekommen sein muss. Und das zeigt schon, dass die Mondlandung passiert sein muss. Wenn du natürlich jetzt aber Verschwörungstheoretiker bist, dann ist das nicht wirklich ein Argument, das groß zieht. Ein Argument, das vielleicht wesentlich mehr überzeugt, ist da schon die Tatsache, dass man nicht vergessen darf, dass die Sowjets 1969 die Mondlandung selbstverständlich mitverfolgt haben. Die haben ja nicht irgendwie darauf gewartet, dass die Amis anrufen und sagen, hey, wir sind gerade auf dem Mond gelandet, sondern die hatten eigene Geräte, eigenes Equipment. Wer also glaubt, dass die Mondlandung fake war, der kann nicht sagen, dass die Amis das getan haben, um das Space Race zu gewinnen. Der müsste schon an irgendwas Verrückteres glauben, denn die Sowjets waren offensichtlich mit im Boot, trotz dem Kalten Krieg, trotz allem drumherum. Der dritte Grund, warum die Mondlandung aber nicht fake sein kann, und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Geschichte, ist die Tatsache, dass es im Jahr 1969 teurer gewesen wäre, die Mondlandung zu faken, als alle Apollo-Missionen zusammen. Man gucke sich doch mal an, wie Science-Fiction-Filme damals aussahen. Und dann muss man sich mal angucken, wie eigentlich die Oberfläche des Mondes aussieht, wie die Oberfläche des Mondes beleuchtet ist. Du würdest ja eine Mondlandung in einem gewaltigen Lufthangar oder sowas, müsstest du das ja im Grunde simulieren. Du bräuchtest ja ein gewaltiges Studio. Und du könntest jetzt die ganze Landschaft aufbauen, das wird relativ leicht gehen. Aber dann müsstest du die Lichtverhältnisse herstellen und diese Lichtverhältnisse kannst du nicht mit normalen Lampen herstellen. Du müsstest ja wirklich ein gleiches, extrem starkes, weißes Licht überall verteilt haben. Dafür bräuchtest du Laserlicht. Du bräuchtest, weil die Sonne auch nicht von oben kam, sondern von der Seite, kann man bei der Mondlandung sehen, bräuchtest du auch sehr, sehr starkes Laserlicht mit einer Laserlicht durch eine gewaltige Laserwand. Das sind tausende Laser. Eine Sache, die heute definitiv machbar wäre. Im Jahr 2024 könnte man normales Studio-Equipment dafür benutzen. Solche Laser gab es 1969 aber noch nicht, die gab es zu dem Zeitpunkt nur in der Farbe Rot. Selbst wenn du jetzt als Verschwörungstheoretiker sagst, okay, dann hatte die US-Regierung die halt in Weiß, großer Unterschied, dann muss man halt dazu sagen, dass einer von diesen Lasern 1969 ungefähr 52 Millionen US-Dollar gekostet hat. Wenn du also Tausende von denen gekauft hättest, wären das so viele Milliarden gewesen, dass man damit mehrmals hätte auf dem Mond landen können. Definitiv.
Ich wundere mich jetzt nur, dass das tatsächlich so aufwendig sein soll. Hätte man das nicht mit irgendwelchen anderen Tricks hinbekommen können? Ich stelle jetzt mal die Frage so dumm, ja. Also, dass man mit irgendwelchen Lichtverhältnissen oder mit Überblenden beim Foto etc., dass man da vielleicht irgendwas hätte machen können.
Also auf einer kleinen Skala, ja. Aber du dürftest ja keine kleine Skala filmen. Also Verschwörungstheoretiker insbesondere kennen wahrscheinlich all die Aufnahmen von der Mondlandung. Du hast ja die ganze Mondlandschaft. Und auf dieser Größe, nein, dieser Größe wäre das nicht wirklich anders gegangen, ohne dass es sehr stark wie ein Filmset aussieht. Aber es sieht ja nicht wie ein Filmset aus, weil es echt ist.
Ich habe auch immer gelesen, es gibt ja dieses berühmte Foto davon. Und da wird dann von Verschwörungstheoretikern gesagt, ja, die Fahne weht da im Wind, das kann ja nicht sein und solche Sachen. Ne? Da hast du da auch das, noch so ein paar Sachen zu?
Also das Argument habe ich, es gibt zwei in dieser Richtung, die mir gerade spontan einfallen. Erstmal das mit der Fahne, das habe ich nie ganz verstanden, weil ich meine, so sollte die Fahne denn perfekt flach sein oder sollte die Fahne denn perfekt runterhängen? Die Fahne wird ja langgezogen von dem Astronauten, natürlich flattert die dann ein bisschen da. Das ist immer in einem Bereich mit extrem wenig Schwerkraft. Da man sieht ja, wie die Leute da auch die ganze Zeit hin und her springen, dass die jetzt nicht dauerhaft so flatterhaft aussieht, okay. Aber für die Aufnahme natürlich ist das natürlich sehr leicht herzustellen. Die wollten ja auch gute Aufnahmen mit der Fahne machen. Natürlich haben die das da dann auch ein bisschen so aussehen lassen, indem die gestrafft haben in eine Richtung und so. Und das andere, was ich häufig gehört habe, das hast du definitiv auch gesehen, das ist immer dieses Bild, wo man sieht, wie die Sohle eines Astronautenanzugs aussieht. Und dann sieht man das Bild von deinem ersten Fußabdruck auf dem Mond, und das regt mich immer besonders auf. Denn dieses Bild von dem Astronautenanzug, da sieht man sogar, dass diese angebliche Sohle nur der Innenschuh ist und der Außenschuh, der steht sogar direkt daneben. So, die Schuhe hatten den Abdruck, der auf dem Mond drauf war, aber das ist ein bisschen so, als wenn die erwartet hätten, dass man in Socken rausgegangen wäre auf dem Mond.
Ja, man hält sich halt an jedem Strohhalm fest, ne, wenn man sowas erklären möchte. Gut, wir haben jetzt über die Mondlandung gesprochen, sind also weit weg von der Erde. Dann gehen wir einmal zurück und sprechen über, ich glaube, eine Vielzahl von Verschwörungstheorien, die aber, sagen wir mal, mit demselben Thema zu tun hat, Roswell und Area 51.
Oh yeah.
Ja?
Ja, also, wir können mal den Anfang machen, aber ich denke, du kannst da auch auf jeden Fall mit reinspringen. Ich liebe dieses Thema zu einem gewissen Grad. Ich liebe es deswegen. Ich liebe es hauptsächlich wegen Area 51, aber auch, wenn man sich den historischen Hintergrund anguckt. Also du hast recht, Roswell, Area 51, das gehört ja nicht alles direkt zusammen. Es gibt ja vieles Verschiedenes, was da zusammenfällt. Wir bezeichnen das mal ein bisschen als diese Alien-Scare-Zeit, die man in den USA hatte. Das war ja ein Trend. Es gab ja auch angeblich mal den UFO-Angriff auf Los Angeles, was einfach nur dann viel Lichtspiel war und viel Panik. Area 51, davon kann man heute relativ sicher ausgehen, war eine Basis, an der Flugzeugprototypen getestet wurden. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wann das mit den Aliens schon losging mit den Theorien, 50er und so, ja, wann wurden denn die allerersten Kampfjets entwickelt? Du hattest die 30er und 40er, da waren die Flugzeuge teilweise die größeren aus Metall, aber andere waren halt noch ganz, ganz simpel gebaut, ja, die hatten teilweise noch Stoffüberzüge an bestimmten Bereichen, das waren ja Propellermaschinen teilweise noch, diese kleinen Kampfflugzeuge, und dann auf einmal kam der Kampfjet. Wenn du irgendein Bauer bist, da draußen irgendwo in der verdammten Wüste, und du siehst zum allerersten Mal in deinem Leben einen Kampfjet, denn man darf nicht vergessen, das war ein Quantensprung in der Entwicklung zwischen den beiden Maschinen, dann glaubst du wahrscheinlich erstmal, dass das Aliens sind, weil du noch nie was in der Richtung gesehen hast. Ein paar Jahre später oder vielleicht auch früher weißt du, das sind keine Aliens, aber am Anfang kannst du die Verschwörungstheorie erstmal ins Leben rufen. Also ich persönlich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Verschwörungstheorie mit ersten Flugzeugprototypen für Kampfjets und dergleichen zusammenhängt. Mag die Area 51-Geschichte aber sehr, denn ich habe ja gerade schon im Past Tense gesprochen.
Vielleicht eine kurze Sache zu den Kampfflugzeugen.
Gerne,
da fällt
gerne.
Mir jetzt ein, die Amerikaner haben ja zum Ende des Zweiten Weltkrieges auch ganz viele Waffen und auch Flugzeuge der Deutschen gefunden. Und da gab es zum Beispiel die Horten. Das war sozusagen der Vorgänger zum Einflügler später, ne? Also zu den Kampfjets, die auch heute noch vom US-Militär genutzt werden, weil sie diese bestimmte flache Form haben und dann auch vom Radar nicht erkannt werden. Die Horten war damals komplett aus Holz, glaube ich, hat aber anscheinend, war sie funktionstüchtig. Ich glaube, das ist ja zum Beispiel so eins dieser Flugzeuge, diese Technik wurde dann auch mitgenommen in die USA und wahrscheinlich haben sie den natürlich dann auch getestet und nachgebaut. Das könnte zum Beispiel jetzt so ein typisches Phänomen sein, oder?
Ja, genau. Das wäre eigentlich ein perfektes Beispiel. Absolut richtig. Also, und wenn man sich mal überlegt, wäre natürlich dann so eine Nachbaute, vielleicht dann auch eher aus Metall, vielleicht auch einer speziellen Farbe, das wissen wir jetzt ja gar nicht. Wenn man das natürlich sieht, dann kann einen das da, besonders wenn man damals auch jetzt nicht so den medialen Zugang zu allem hatte, muss man auch sagen, dann kann einen das da schon zu Verschwörungstheorien bringen.
Absolut.
Das Schöne bei dem Past Tense ist, ich habe ja das Past Tense benutzt, gerade beim Blick auf Area 51, ist eben die Tatsache, Area 51 existiert nicht mehr. Es gibt Area 52, das ist, ich weiß gar nicht, warum das bekannt ist. Ich glaube, die US-Regierung, das ist auch ein Beispiel gegen Verschwörungstheorien, ist wirklich schlecht, sowas geheim zu halten. Aber die haben ja die ganzen Operationen nach Area 52 verlegt, nachdem immer mehr Verschwörungstheoretiker halt aufgetaucht sind in Area 51. Also die haben eine unglaubliche Security da, weil aber halt auch die ganze Zeit irgendwelche Hippies wirklich oder dergleichen da aufgetaucht sind, in der Hoffnung, irgendwelche Aliens zu sehen. Also die haben halt dann einen normalen Arbeitsbetrieb wirklich. Also Flugzeugprototypen ist ja, das können wir glaube ich alle sagen, ein sehr normaler Arbeitsbetrieb, einfach die ganze Zeit gestört. Und ich finde das wahnsinnig witzig. Also das zeigt halt auch schon so harmlos, aber trotzdem eine harmlose, aber wilde Konsequenz von Verschwörungstheorien.
Absolut. Also da ist es lustig, ne? Und wenn es dann aber die falsche Theorie ist, dann kann das halt ganz, ganz schnell ernst werden.
Oh ja.
Grundsätzlich finde ich das Beispiel Area 51 oder dann auch Area 52 ganz interessant, weil man, glaube ich, auch selten, also wir jetzt können ja diesen Zeitgeist damals gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ne? Und wenn man damals, wie du sagst, da war dann eine Horde Hippies, die standen dann da und wollten da irgendwas sehen. Die Leute haben damals so in der Nachkriegszeit natürlich ganz andere Art von Informationsflut gehabt, also weniger. Und ich komme da auch später noch zu. Verschwörungstheorien hatten früher ein anderes Standing auch. Also Verschwörungstheorien waren früher eine angesehene Alternative zu dem Wissen, was es sonst gab. Und das zieht sich tatsächlich auch noch so ein bisschen bis in die 50er Jahre rein. Wenn man jetzt zum Beispiel Roswell und Area 51, 52 nimmt, hast du eine Idee, inwieweit diese Theorien der Wissenschaft Schaden zugefügt haben oder vielleicht auch noch heute Probleme verursachen?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Also wenn wir jetzt ausschließlich auf die Alien-Theorien gucken, ich meine, das mit der Mondlandung und sowas, das dürfte einen Schaden gemacht haben, weil die Menschen offensichtlich die wissenschaftliche Arbeit dahinter dann nicht so ernst genommen haben. Bei Aliens sehe ich persönlich das ein bisschen lockerer. Die Suche nach Aliens ist sehr immens populär, bis heute ja immer noch. Sie ist immens populär auch in der Wissenschaft. Aber die Art und Weise, wie nach den sogenannten SETI-Objekten dann gesucht wird in der Wissenschaft, diese ganze Welt der Verschwörungstheorien, die sind so weit entfernt voneinander, dass da ist einfach zu wenig Zusammenhang. Es ist ja auch nicht so, als wenn Verschwörungstheoretiker jetzt dann zum Beispiel sauer sind auf irgendwelche Astrophysiker oder es da irgendwelche Konflikte gibt, weil auch für die Verschwörungstheoretiker liegen diese Welten ganz weit auseinander. Der einzige Unterschied wäre, dass wenn wir jetzt tatsächlich heute irgendwie Aliens wirklich seriös im Weltall finden würden, dass es vermutlich dann Menschen auf der Erde gibt, die sagen, das sind nur die zweiten, die wir gefunden haben. Ja? Aber so, die würden ja auch nicht leugnen, dass wir die im Weltall gefunden haben. Ich meine, die wollen ja Aliens finden, sind wir mal ehrlich, die warten ja darauf. Also die würden das niemals leugnen. Dementsprechend koexistiert das, glaube ich, ziemlich stark. Was interessant wäre, das kann ich jetzt aber nicht sagen, wäre natürlich zu wissen, ob es auch Physiker gibt, die Verschwörungstheoretiker im Bereich Aliens sind. Das müssten dann nochmal dümmere Exemplare sein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die wissen ja vieles von dem, was ich jetzt auch gerade erzählt habe. Aber es gibt alles. Es gibt ja auch Piloten, die Flat-Earther sind, habe ich gehört.
Ja, tatsächlich gibt's das, habe ich auch letztens gesehen. Das hat auch mit der kognitiven Dissonanz zu tun, dazu kommen wir auch noch später. Nichtsdestotrotz, um nochmal auf den Schaden zurückzukommen oder auf die Auswirkungen. Man liest ja ganz offiziell auch zum Beispiel von der US-Regierung, es gibt diese Programme, wonach ich sag's jetzt mal, UFOs gesucht wird. Also es gibt nicht nur die Suche nach Leben auf anderen Planeten oder irgendwo in unserer Galaxie, sondern es gibt tatsächlich auch diese Suche nach Flugobjekten. Welche Programme stecken dahinter und welche wissenschaftliche Grundlage hat das?
Also die Suche nach UFOs, die spielt ja hauptsächlich auf der Erde ab. Die Suche nach UFOs im Weltall, das fällt dann doch in den allgemeinen wissenschaftlichen Bereich, soweit ich das wahrnehmen kann. Weil, wie schon gesagt, würden wir jetzt ein UFO tatsächlich im Sonnensystem finden, würde uns das erstmal auf dem Radar aufploppen wie ein Asteroid und dann müssten wir es näher untersuchen. Das machen Astrophysiker genauso wie überall anders auch. Auf der Erde steckt da natürlich häufig, da stecken ja häufig einfach dann Radarstationen hinter. Wir reden hier von der Luftwaffe in Deutschland, dann eben der Air Force in den USA. Aber da reden wir halt, also wenn die an UFOs denken, wir denken bei UFOs an Aliens, die denken dann erstmal natürlich an wirklich unbekannte Flugobjekte im Sinne von irgendwelche Testprototypen, Raketen, sonst irgendwas. Also Aliens ist da vielleicht ein spaßhafter Hintergedanke, aber definitiv nicht Sinn und Finanzierungsgrund dieser ganzen Operation. Es gab jetzt ja einen Bericht ja auch vor ein paar Monaten in den USA, wo die haben einen UFO-Bericht vorgestellt. Da ging es darum, dass die Dutzende, ich glaube sogar hunderte Objekte und Fälle untersucht haben, wo UFOs entdeckt wurden und herausgefunden haben, was diese Objekte waren. Manchmal waren es einfach Vögel, manchmal waren es wirklich irgendwelche Testprototypen. Manchmal war es auch Geheimsache, das war dann bezogen aber auf diese Testprototypen und ich glaube in 4% der Fällen konnten die das nicht identifizieren. Das heißt aber halt nicht Aliens, sondern das heißt halt einfach nur, okay, so wir konnten es noch nicht genau klären. Das können auch einfach nur ein paar Vögel mehr sein.
Du hast gerade eben schon gesagt, wenn man jetzt im Weltraum danach sucht, dann sind das erstmal ist die Idee, dass es ein Asteroid ist. Zum Beispiel diese Videos, die kennt man ja, die gehen ja dann auch immer durch die Presse, wenn man etwas erstmal noch nicht identifizieren kann. Kannst du mal kurz in wenigen Worten erklären, wie man sowas überprüft?
Dass ein Asteroid ist?
Ob es einer ist oder ob es irgendwas anderes ist?
Also wenn es was anderes wäre, sage ich mal, dann wäre das vermutlich schwerer festzustellen. Asteroiden, die bewegen sich natürlich auf Bahnen, die ausschließlich abhängig sind von Gravitation. Ne? Und können halt keinen eigenen Kurs einschlagen. Wenn ein Objekt einen Kurs einschlagen kann, dann wissen wir schon mal, das ist kein Asteroid. Muss man aber auch jetzt mal kurz erwähnt haben, so eine Situation ist natürlich noch nicht passiert. Ja? Also wir haben bisher nur Asteroiden gehabt. Wir haben aber verwirrende Asteroiden gehabt. Das beste Beispiel, an das viele denken, ist Oumuamua. Das ist ein Objekt, das wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Das ist ein Asteroid, der wirkt sehr, sehr glatt. Der ist sehr, sehr glatt, ovalförmig. Und der schien Gewicht zu verlieren auch. Was vermutlich daran liegt, dass in der Nähe der Sonne gefrorenes Wasser runtergeschmolzen ist. Außerdem beschleunigt er aber. Das ist ein Phänomen, das kann ebenfalls aus verschiedenen Quellen erklärt werden. Das Objekt ist aber tatsächlich auch das bisher einzigste Objekt, das wir entdeckt haben, welches nicht aus unserem Sonnensystem stammt, sondern von außerhalb gekommen ist. Das können wir anhand seiner Bewegungsbahn und allem feststellen. Das heißt also, das ist momentan der beste Shot auf ein Alien-Objekt. Kann ein Asteroid sein, sieht aber sehr skurril und sehr glatt aus. Aber das ist tatsächlich dann ein Beispiel, da sagen auch seriöse Quellen, okay, so das könnte ein CT-Objekt sein. Die denken dann meistens aber nicht an Aliens direkt, sondern die denken an Weltraumschrott, welcher sich hierhin bewegt haben könnte.
Also Weltraumschrott heißt was genau? Also dass es irgendwas von einer anderen Zivilisation ist, was dann...
Ja, wirklich.
Okay.
Also man darf nicht vergessen, das bewegt sich sonst... ein Disclaimer vorab. Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass das ein Asteroid ist, ja? Also wenn ich jetzt sage, das sagen da ein paar Experten, dann ist das nicht Konsensmeinung. Das ist nur so die wildeste akzeptable Idee. Denn dieses Objekt bewegt sich trotzdem wie ein Asteroid. Das wird Hunderttausende, Millionen, x Millionen von Jahre im Weltall unterwegs gewesen sein, bevor es bei uns angekommen ist. Und das wird auch nicht im Sonnensystem bleiben, sondern das Sonnensystem auch wieder verlassen. Und das klingt nicht gerade wie ein bemanntes Vehikel. Dementsprechend geht man eher von Weltraumschrott aus, falls es ein CT-Objekt sein sollte. Dieses Objekt ist aber insofern sehr schön, als dass wir halt anhand dieses Objektes sehen können, wie wir halt Aliens wahrnehmen würden. Also wir würden, weil wie schon gesagt, viel spricht dafür, ich habe es ja gerade mit dem Wasserverlust und so erwähnt, dass es ein Asteroid ist, aber wir können hier sehen, okay, das Objekt ist relativ glatt, das Objekt kam von außerhalb des Sonnensystems, das heißt, wir können das relativ früh beobachten. Vor allen Dingen wird diese Information aber von Anfang an komplett an die Welt der Wissenschaft rausgegeben. Das heißt also, jetzt auch bei Oumuamua, selbst wenn wir herausgefunden hätten, dass es ein Alien-Objekt ist, dann hätten wir das in einer so späten Phase herausgefunden, dass bereits sämtliche Universitäten mit eigenen Mitteln, die haben ja auch eine ganze Menge daran geforscht hätten.
Ja, die Theorien, die wir bisher hatten, das war leichte Kost im Vergleich. zu unserem Ausflug in die Historie, die leider erschreckenderweise bis in die Gegenwart heranreicht. Willkommen zum historischen Teil.
Refresh the summer vibes with Tic-Tac and you could win a Lollapalooza VIP experience in Chicago. Visit TicTacSummer.com for a chance to win. No purchase necessary. Open to legal residents of 50 U.S. states and D.C. 18 plus. Ends June 30th, 2024. Void in PR and where prohibited. See TicTacSummer.com for rules and free entry without UPC.
Gerade eben haben wir noch über Butters Verschwörungsmatrix gesprochen. In der heutigen Zeit gibt es vor allem Verschwörungstheorien, die besagen, dass sich eine Elite von oben gegen die Menschen von unten verschwört. Das war jedoch nicht immer so. Diese Entwicklung verstärkte sich vor allem seit dem 20. Jahrhundert. Früher richteten sich Verschwörungstheorien oft von oben nach unten. Mächtige Menschen beschuldigten marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft, um ihre eigene Macht zu stärken. Eine der ersten und auch grausamsten großen Verschwörungstheorien findet ihren Ursprung in einem Buch, Der Hexenhammer. Dieses Buch, verfasst im Jahre 1486, ist ein finsteres Kapitel der Kirche. Heinrich Kramer, ein fanatischer Inquisitor, schuf mit dem Hexenhammer ein Handbuch für Methoden zur Entlarvung und Vernichtung vermeintlicher Hexen. Seine Lösung? Folter und erzwungene Geständnisse. Die Folge? Zahllose unschuldige Opfer. Wie nachhaltig Verschwörungstheorien wirken können, das zeigt die Hexenverfolgung in erschreckendem Maße. Denn das Thema ist aktueller denn je. In mindestens 43 Ländern gibt es Fälle von Hexenverfolgung. Tendenz steigend. Dabei handelt es sich auch um Staaten wie Mexiko und Bolivien, Länder mit vermeintlich großem westlichen Einfluss. Der Hexenhammer galt damals als ein Instrument der Macht. Durch die kirchliche Kontrolle des Buchdrucks breitete sich das Werk schnell aus. Es diente dazu, Andersdenkende zu unterdrücken und die Gesellschaft zu kontrollieren. Dieselben Mechanismen wirken auch heute. Das ist wichtig zu verstehen, um über Lösungen nachdenken zu können. Eine informierte und auf Fakten basierende Diskussion ist deswegen entscheidend, um den Einfluss schädlicher Verschwörungstheorien einzudämmen und die Resilienz der Gesellschaft gegenüber solcher gefährlichen Überzeugungen zu stärken. Ja, erschreckend und vielen, glaube ich, auch so nicht klar gewesen. Wir hier in Europa, wir stempeln ja die Hexenverfolgung so als mittelalterliches bis neuzeitliches Schaudermärchen ab. Also nicht Märchen, wir wissen, dass es das gegeben hat, aber halt weit weg von uns. Aber die Realität ist, dass es das bis heute gibt. Und mehr Informationen dazu findet ihr auch bei missio-hilf.de. Den Link packen wir auch in die Shownotes. Ja, Thema Hexenwahn, definitiv interessant und auch ein wichtiges Thema, was, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar ist. Wenn wir jetzt über den Hexenhammer schon gesprochen haben, Bücher und andere Medien, die sind oft Ausgangspunkt für weit verbreitete Verschwörungstheorien. Wichtig, Verschwörungstheorien hatten früher einen anderen Stellenwert, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Ja, die galten als damals anerkanntes alternatives Wissen. Das ist wichtig, damit man das auch richtig einschätzen kann, was damals passiert ist. Man kann das so ein bisschen beschreiben, in der einfachsten Form jetzt, wenn ich jetzt ein Buch über Neurochirurgie schreiben würde und ich würde das jetzt dir, Tim, dann so in die Hand drücken, dann würde das jetzt von außen natürlich erstmal professionell aussehen, auch wenn da vielleicht nur Bullshit drin steht.
Viele große Wörter.
Viele große Wörter. Man kann relativ einfach so eine Verschwörungstheorie auch, sagen wir mal, mit einem wissenschaftlichen Anstrich bauen und damals ohne die Prüfmöglichkeiten, die wir heute haben, einfach sehr, sehr gefährlich. Kleine Beispiele dafür. Arthur de Gobineau, kennst du den zufällig?
Nein.
Der hat Adolf Hitlers Idee der Rassen und dieses Denken darüber, das war sozusagen die Inspiration von ihm, und auch für die Ideen, die er dann in Mein Kampf geschrieben hat. Dann ein Buch oder ein Werk, was du definitiv kennst, Protokolle der Weisen von Zion.
Yep. Das ja, sagst du jetzt so, als wenn ich das irgendwie regelmäßig lesen würde.
Nee, das nicht, aber es ist halt einfach sehr, sehr bekannt. Ja. Die Autoren, die sind zum Beispiel unbekannt, ne? Und in diesem Protokoll gibt es eben eine vermeintliche jüdische Weltverschwörung. 1903 das erste Mal in Russland aufgetaucht und nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das dann in ganz Europa verbreitet und ist leider dann auch mit sehr, sehr großem Einfluss auf die damals antisemitische Haltung hat das da eingespielt. Ein letzter vielleicht noch, der Franzose Renaud Camus. Kennst du den?
Camus kenne ich, ja.
Ja, der hat die Idee des großen Austauschs erfunden.
Oh, das wusste ich tatsächlich gar nicht, ja, dass der das war. Aber in welchem Kontext dann damals?
Der hat ein Buch geschrieben und da ging es ihm tatsächlich um diese Ethno-Theorie, dass wir sozusagen ausgetauscht werden. Das hat er so ganz konkret gesagt und hat darüber ein ganzes Buch geschrieben.
Das ist wild, das wusste ich gar nicht bisher.
Ja, sehr, sehr traurig, weil gerade diese Idee oder diese Verschwörungstheorie des großen Austauschs gerade sehr, sehr beliebt ist und auch sehr häufig benutzt wird. Was ich sagen will, ist, also die Verschwörungstheorien, die so entstehen, die haben leider häufig eine deutlich längere Halbwertszeit, als wir uns das wünschen würden. Und heute gibt es auch mediale Werke, die sich mit Verschwörungstheorien befassen. Du hast von deiner Geschichte aus der Schule erzählt. Ich habe so eine ähnliche Geschichte tatsächlich. Es gab eine in Anführungsstrichen Dokumentation, die hieß Zeitgeist. Die war so in den 2000ern. Ich glaube so 2006, 2007 rum. Die handelte vor allem über die Verschwörungstheorie von 9-11, aber auch die Freimaurer. Das war so ein, ich glaube, 1,5 Stunden oder sowas, ein Potpourri an verschiedensten Verschwörungstheorien, die so ein bisschen auf X-Factor-Stil aufgemacht war.
Mhm.
Und was soll ich sagen? Die wirkte dann erstmal interessant, ja, wenn man es nicht prüfen kann. Es ist super gefährlich und das ist tatsächlich so meine persönliche Geschichte dazu. Aber es gibt natürlich auch lustige Sachen. Beispielsweise, und das ist ein wunderbarer Übergang zur nächsten Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, kennst du Iron Sky, den Film?
Ja, natürlich.
Ja, eine finnische Science-Fiction-Komödie, die davon handelt, dass die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg auf die dunkle Seite des Mondes gezogen sind. Und ja, ein völlig irrer Film. Aber diese Verschwörungstheorie gibt es wirklich relativ beliebt, auch bei den Reichsbürgern. Und daher, Tim, die Frage an dich: Wie wahrscheinlich ist es, dass die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes leben?
Also, ich meine, ich bin natürlich als Reichsbürger hier ein bisschen biased, aber nein, logischerweise ist das absoluter Bullshit. Die Idee fand ich schon immer sehr, ich dachte tatsächlich eine sehr lange Zeit, dass das einfach ein Witz wäre, dass niemand daran glauben würde. Weil es klingt wie ein Witz, aber tatsächlich gibt es Menschen, die daran glauben, dass es gibt auch Menschen, die glauben, dass die Nazis wirklich auf einen ganz anderen Planeten gereist sind. Das hatten wir schon mal ganz kurz angesprochen, bevor wir heute den Podcast gestartet haben. Natürlich reden wir hier von Verschwörungstheorien, für die man unglaublich tief zum einen in der rechtsextremen Szene, zum anderen aber in der Esoteriker-Szene drinhängen muss. Also wir reden hier von Menschen, die im gleichen Atemzug auch an Droiden glauben, also daran, dass Droiden wirklich irgendwelche Macht hatten oder so. Und an irgendwelche germanischen Götter. Man darf nicht vergessen, die Nazis selbst waren wilde Verschwörungstheoretiker. Hitler hat im späteren Teil seines Lebens, seiner Zeit als Diktator geglaubt, dass er von einem germanischen Geist oder Dämon besessen werden würde. Das hat er angeblich Mussolini erzählt, was Mussolini extrem verwirrt hat. Auch Himmler und die anderen haben an wilde Theorien geglaubt oder haben versucht, da irgendeine Geschichte zu konstruieren. Und die Nazis haben deswegen und dann auch natürlich wegen einigen anderen Geschichten, die nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet wurden, eine gewisse Mystifizierung in diesen rechtsextremen Communities bekommen, weswegen immer ein bisschen die Idee da war, dass, weil diese Nazis halt so okkult angelehnt waren im Vergleich zu den anderen normal denkenden Mächten der damaligen Zeit, dass sie eben da irgendwelche okkulten Kräfte hatten, die sie freisetzen wollten, Kontakt zu irgendwelchen mystischen Göttern hatten. Dämonen, Spirits, sonst irgendwas, vor allen Dingen aber natürlich auch weit überlegene Geheimtechnologie hatten. Das liegt vermutlich auch daran, dass die modernen Raketen, die wir fürs Weltall benutzen, dass die alle ja mal anfingen mit der V2, welche die Nazis gebaut haben. Das heißt also, der Sprung zu der Idee, dass die Nazis bessere Raumfahrttechniken hatten, der war gar nicht so weit. In echt ist das Ganze aber natürlich absolut wahnsinnig, muss ich niemandem hier erklären, wir können aber trotzdem genauer erklären, warum. Erstmal, ich werde nicht darauf eingehen, warum die Nazis nicht auf der dunklen Seite des Mondes sind. Der Aufbau einer Mondkolonie, das würde so viel Ressourcen und Infrastruktur brauchen, den Gedanken, den müssen wir gar nicht bespielen. Aber man kann mal kurz, ich werde auch nicht was über das Okkulte sagen, wenn man generell daran glaubt, dann ist man hier an dieser Stelle schon verloren, aber mal kurz zu der Technologie. Die Nazis waren nicht so technologisch viel fortschrittlicher als viele anderen. Das V2-Raketenprogramm war ein beeindruckendes Programm, hat für die Raumfahrt den Weg geebnet, wurde aber auch lange Zeit nicht gefördert. Das hat in der Weimarer Republik angefangen. Die Weimarer Republik war, viele Physiker in der Weimarer Republik waren Pioniere der Raumfahrt. Die haben Raumfahrtvereine gegründet, als noch nicht mal ein menschgemachtes Objekt überhaupt, als noch kein Satellit ins Weltall geschickt wurde, weil die daran glaubten. Das hat dafür gesorgt, dass schon in der Weimarer Republik die ersten zaghaften Tests mit Raketen anfingen und weil die Geld brauchten, haben die sich mit der Armee eingelassen. Die Nazis haben dieses aber zuerst komplett fallen lassen und erst als die gemerkt haben nach Stalingrad, dass sie in der Krise sind, haben sie versucht, mit ihren Wunderwaffen was rumzureißen und haben dann in Raketentechnik investiert. Das ist ein bisschen auch wie bei der Atombombe. Also die Nazis hätten auch niemals die Atombombe bekommen, weil sie lange Zeit diese Technologie liegen lassen haben, weil Hitler und die anderen so krasse Antisemiten waren, dass Physik zum größten Teil für die eine jüdische Lüge war. Ich meine, Quantenphysik und Relativitätstheorie, also so Partikelphysik, alles sehr, sehr wichtig in diesen Bereichen auch, existierte in deren Augen gar nicht wirklich. Und dann kam man natürlich nicht sehr voran und dann kann man übrigens auch keine Raketen bauen. Also zumindest keine Raumschiffe, sagen wir es mal so. Raketen, die kann man schon bauen, das geht mit Mechanik, haben die auch gemacht. Aber diese Raketen, die gebaut haben, die haben es ja auch nicht richtig ins Weltall geschafft. Stimmt zwar, das erste Objekt, das die Menschheit jemals ins Weltall geschickt hat, das wurde tatsächlich von der Wehrmacht dorthin geschickt. Das lag aber daran, dass die einen so furchtbar miesen Kurs bei einer dieser Raketen eingestellt haben, dass sie es tatsächlich geschafft haben, aus Versehen diese Weltraumgrenze zu überschreiten. Also selbst das war einfach nur ein Unfall.
Ich wollte gerade sagen, ich habe immer nur diese Bilder im Kopf, wie die V2 und auch die Vorgänger und Nachgänger entweder beim Start explodieren oder irgendwo hinfliegen.
Das ist den Großteil der Zeit passiert.
Ja,
es gibt
genau.
Zahlen dazu. Mehr Leute sind beim Bau der V2-Rakete gestorben, als Leute Opfer geworden sind von der V2-Rakete.
Ja, ich glaube sogar deutlich, ne?
Ja, und irgendwann, ich habe meine Doku dazu geguckt, irgendwann war tatsächlich die Nazi-Führung auch richtig genervt davon. Das hatte schon ein bisschen was Comedyhaftes, weil die wurden halt immer wieder eingeladen von Werner von Braun und den anderen. So, hier, kommt, guckt euch halt jetzt unsere große Innovation an den großen Start. Dann ist halt genau das Gleiche passiert, wie die letzten 10 Male vorher, dass halt die Rakete zack runtergefallen, explodiert ist. Und irgendwann haben die auch halt überlegt, ob die halt einfach verarscht werden. Weil das ist ja ein gewaltiger Ressourcenaufwand, wenn du wirklich im Monatstakt Raketen baust.
Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir vielleicht auch kurz darüber gesprochen haben, weil diese Ikonisierung aus der Nazi-Zeit bis heute ja auch anhält.
Lächerlich.
Das fängt bei diesen Geschichten, diese Dokus kommen ja auch irgendwie gefühlt jeden Tag im Fernsehen, das fängt da an und hört eben bei Nazi-Ästhetik auf, die bis heute auch genutzt wird, weil Leute dafür eine Faszination empfinden. Und das muss ein bisschen entzaubert werden. Ich bin da auch der Meinung, dass man da mehr Geschichten auch zu erzählen sollte, die
ich,
das
ich alles glaube, unsere Zuschauer, die werden ja aber höchstwahrscheinlich keine Sympathien für den Rechtsextremismus haben. Die werden wissen, dass all diese Leute Monster waren und all das. Aber es ist immer ganz nützlich, auch besonders eben aus dieser Physikperspektive, mal nicht aus dieser ganzen Rassentheorie, Idiotie oder sowas, sondern auch aus der heutigen Wissenschaftsperspektive zu sagen, dass das Vorgehen, die Denkweise und dann aber auch die Arbeit, wie die gemacht haben, wurde von den Nazis wirklich dumm war, was daran lag, dass die Nazi-Führung extrem dumme Menschen waren.
Ja.
Von Himmler bis die anderen, das waren sehr ungebildete Menschen und deswegen haben die sich da auch selbst wirklich die ganze Zeit bei der Wissenschaft eben auch ins Knie geschossen. Deswegen werden wir auch nie irgendwelche Wunderwaffen sonst finden, um wieder zurück zu den Verschwörungstheorien zu kommen.
Absolut. Als abschließenden Satz vielleicht noch dazu, man muss sich nur mal die Liste an Wissenschaftlern angucken, die durch die Nazis aus Deutschland vertrieben wurden und was wir da an sagen wir mal, Bildungs- und Wissenskapital eigentlich verloren haben als Land. Und dann weiß man, glaube ich, relativ gut Bescheid. Kommen wir zurück. Ich habe eine wunderbare Verschwörungstheorie noch, nämlich die Existenz des 10. Planeten. Kennst du die? Ein zusätzlicher Planet, den die NASA oder eine andere Raumfahrtbehörde verbergen.
Tatsächlich, das ist jetzt ein ganz interessanter Plot-Twist, kannte ich die Verschwörungstheorie noch gar nicht, weil wir über den 10. Planeten andauernd in meinen Streams reden, denn der 10. Planet ist echt.
Nein!
Jetzt habe ich dich aber überrascht, da wusstest du noch gar nicht, ja? Oder wusstest du vielleicht doch?
Ja, weiß also, ich nicht. Du musst mir noch erklären, weil...
Wir wissen mittlerweile, ich habe auch mit meiner Fakultät da mit Leuten drüber gesprochen, oder was heißt wissen? Wir gehen fest davon aus, dass es in unserem Sonnensystem einen weiteren Planeten gibt, der unentdeckt ist, der nennt sich Planet X, oder den nennen wir so, weil er keinen Namen haben kann, solange er nicht offiziell entdeckt ist. Der befindet sich in der sogenannten Oortschen Wolke, das ist eine riesige Schrottblase, könnte man sagen, um unser Sonnensystem drumherum, die wirklich aus hunderten Milliarden bis Billionen von Asteroiden besteht und 1,6 Lichtjahre weit raus ins Weltall geht, also krank viel größer ist als das innere Sonnensystem. Auf jeden Fall haben wir dort eine Bahn gefunden um die Sonne drumherum, die halt komplett frei ist von Asteroiden. Und nur ein Planet kann solche Bahnen freiräumen. Dazu kommt auch, dass mehrere Asteroiden, die sich in das innere Sonnensystem bewegt haben, dass die ganz komische Kursschwenkung hatten, so als wenn ein anderes Objekt mit seiner Gravitation die beeinflusst. Und basierend auf diesen Beobachtungen können wir sagen, dass es da draußen einen weiteren Planeten gibt, welcher ungefähr 13 Mal so groß wie die Erde sein wird, also ein Gasplanet sein wird, in erster Linie aber ein Eisplanet sein wird und welcher so weit von der Sonne entfernt ist, dass ihn das Sonnenlicht nicht erreichen kann. Deswegen ist es extrem aufwendig, ihn zu finden und wir haben, ganz grob gesagt, bisher nicht genug Ressourcen rein investiert und hier kommt der lustige Spin. Das hast du es gesagt, Verschwörungstheorie, ich wette auch, die ist da verbreitet, dass Leute dann sagen, die NASA und so wollen das geheim halten. Der Grund ist aber ein viel menschlicher und realistischerer. Wir haben keine scheiß Lust, so viel Geld auszugeben, um einen nutzlosen Gasplaneten zu finden. Also das kostet Milliarden. Das würde uns Milliarden kosten, dieses Objekt dann zu finden. Wir müssten da so einen großen Aufwand machen, das wird auch erst in Jahrzehnten klappen. Das Geld ist anderswo besser investiert. Es gibt trotzdem, das will ich gesagt haben, das heißt nicht, dass wir den gerade vergessen, es gibt mehr als genug Forschungseinrichtungen auf der Welt, die nach dem suchen. Aber der Planet ist tatsächlich echt. Das ist aber, das will ich auch gesagt haben, das ist kein Beispiel von Verschwörungstheoretikern, wo die sich auf die Schulter klopfen können und sagen können, wir hatten die ganze Zeit recht und ihr habt nachgezogen. Also die Verschwörungstheorie ist auch erst dadurch entstanden, dass die Wissenschaft halt dieses Objekt entdeckt hat. Und es wurde aber halt nie als unseriös behandelt. Also das ist halt der einzige Unterschied.
Wunderbares Beispiel, wie aus einer Wahrheit dann eine Verschwörungstheorie wird.
Im Grunde ja.
Ja, also so entstehen Verschwörungstheorien ja ganz oft, dass sie, sagen wir mal, irgendwo ganz weit tief hinten drin einen wahren Kern haben und darum dann eben dieses Konstrukt gebaut wird. Und dann haben wir eine Verschwörungstheorie, die in sich geschlossen ist. Das ist immer ganz wichtig, weil dann kannst du nicht raus, du kannst nicht dagegen argumentieren. Und das ist im Prinzip die klassische Produktion einer erfolgreichen oder sagen wir mal minder erfolgreichen Verschwörungstheorie in dem Fall. Weil
ist aber auch ein Beispiel für was anderes, ein sehr schönes. Wir sehen hier wieder, dass gesagt wird, die NASA oder so hält das geheim. Aber das ist halt, wie ich im Monolog gesagt habe, Wissenschaft ist so unglaublich breit gefächert und es gibt nur immer diese Falschannahme, dass es hauptsächlich Regierungsorganisationen sind, die das verfolgen, obwohl sich höchstwahrscheinlich die NASA seit x Jahren schon nicht mehr für Planet X irgendwie geschert hat. Das dürfte wahrscheinlich ausschließlich mittlerweile in privater Hand liegen. Das ist halt auch so eine Falschannahme, die immer noch extrem weit verbreitet ist.
Willkommen zur nächsten Verschwörungstheorie und die wird nochmal ein bisschen Raum einnehmen, weil die verfolgt uns im Prinzip seit Folge 1. Wir haben tatsächlich mal für eine Folge auch einen großen Teil rausgeschnitten, weil das dann die Folge gesprengt hätte. Da ging es nämlich darum, dass ein Hörer von Raum und Zeit gesagt hat, ey, meine Mom glaubt an diese Verschwörungstheorie, nämlich, dass die Erde flach ist. Könnt ihr mir irgendwie inhaltliches Rüstzeug dafür geben, damit ich meiner Mama erklären kann, dass das eben nicht stimmt? So, und jetzt, Tim, deine Chance.
Der absolute Magnum Opus der Verschwörungstheorie in die flache Erde. Also, die flache Erde-Theorie ist auf so vielen Arten und Weisen dumm. dass es immer schwer ist, da zu gucken, wo man überhaupt anfängt. Ich fange aber immer gerne damit an, darauf hinzuweisen, dass es ein aus irgendwelchen Gründen generell in der Gesellschaft weit verbreiteter Mythos ist, dass zu irgendeinem Zeitpunkt der modernen Menschheitsgeschichte, also ich sag mal seit dem Entstehen der Zivilisation, die wissenschaftliche oder nennen wir es mal, wenn wir ganz weit zurückgehen, die professionelle, also Wissenschaftler, den gab es ja in der Art auch nicht immer, die professionelle Konsensmeinung war, dass die Erde eine Scheibe ist. Wie ich schon gehört habe, dass irgendwie die Menschen vor ein paar hundert Jahren das noch dachten, ist nicht wahr. Dass die Menschen das vor Jahrtausenden dachten, ist nicht wahr. Auch schon Höhlenmenschen konnten sehen zu einem gewissen Grad, wobei ob die es jetzt berechnet haben, sei mal dahingestellt, dass die Erde keine Scheibe ist. Denn du musst ja nur in ein Boot steigen und musst über einen See fahren und du siehst, wie die Segel tiefer steigen und dann siehst du, da vorne muss es eine Krümmung geben. Und du kannst diese Krümmung mit drei Holzstäben schon ausrechnen, wenn du die richtig positionierst, ein Loch reinmachst und Licht benutzt oder dergleichen. Also es gibt da verschiedene Techniken, die antiken Griechen wahrscheinlich schon benutzt haben, um akkurat auch die Größe der Erde auszurechnen. Das kommt ja noch dazu. Wir wussten nicht nur, dass die Erde keine Scheibe ist, wir wissen auch schon seit extrem langer Zeit, wie groß ungefähr, und natürlich massive Verrechnung immer mal wieder zwischendurch, wie groß ungefähr die Erde ist. Ich habe persönlich ein historisches Ereignis häufig erlebt, wo auch im Fernsehen, im normalen Fernsehen oder sowas, da diese falsche Idee stark verbreitet wird. Und das ist immer der Gedanke, dass als Christopher Columbus Amerika entdeckt hat, weil er eigentlich eine neue Route nach Indien finden wollte, dass die Menschen ihn da ausgelacht haben oder ihn nicht ernst genommen haben, weil sie dachten, dass er von der Erde runterfällt. Und das ist eine Sache, die wurde ganz häufig in Filmen oder sonst irgendwas verbreitet. Und ich habe mich schon immer als Kind dann gedacht, wenn ich das gesehen habe, warum wird er dann nur kreditiert damit, dass er Amerika entdeckt hat? Das hat damals niemand gedacht. Wenn du den amerikanischen Kontinent von der Karte wegradierst und daraus eine Erdkugel formst, dann ist da unglaublich viel Wasser, vielleicht ein paar Inseln, die niemanden jucken. Und dann wäre so eine Reise wirtschaftlich sinnbefreit gewesen. Christopher Columbus wurde nicht ernst genommen, weil seine Reise sinnbefreit war aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Aber von solchen Ereignissen aus gibt es halt diese Idee, dass die Menschen dachten, dass die Erde eine Scheibe ist. Und das spielt wieder, worauf ich noch zu sprechen komme später auch, wieder in diese Grundidee rein, dass die Menschen in der Vergangenheit wesentlich dümmer waren, als sie es in Wirklichkeit waren. So, wir haben eine wesentlich niedrigere Meinung von denen, als wir haben sollten.
Du meinst jetzt von Christopher Columbus?
Nein, mit dem sollten wir eine verdammt niedrige Meinung haben. Der
ich wollte gerade sagen, ja.
Aber so von Menschen der Vergangenheit generell, was die wussten und was die nicht wussten.
Ja, ja.
Willst du als nächstes was zu den Menschen sagen, die daran glauben, oder soll ich gleich weitermachen?
Du darfst gerne weitermachen.
Generell ist es natürlich so, das hat mir auch schon ein Monolog angeteasert, die Menschen, die ja an sowas glauben, also die haben's verloren, die haben den Plot verloren. Dabei gibt es eine unglaublich interessante Dokumentation auf Netflix, die empfehle ich auch regelmäßig in meinem Livestream, die heißt, glaube ich, Under the Globe, Under the Dome oder eins von beiden. Da geht es um eine Gruppe von Flat Earthern, die verfolgt wird, da geht es auch, also verfolgt von einem Kamerateam. da geht es auch tatsächlich zwischendurch um den Erfinder der ganzen Idee.
Die werden jetzt sagen, wir haben es immer gewusst.
Ja, die konnten den Erfinder des ganzen Konzeptes, der ein junger Typ ist, dieser Flat Earther Mythos, wie er jetzt gerade existiert, der ist sehr, sehr neu, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, der ist extrem neu. Auch wenn es immer mal wieder Nester gab von Menschen in der Vergangenheit auch, die daran geglaubt haben. Aber so ein junger Typ, der war nur ganz kurz in der Doku, weil der wollte tausende Euros oder sogar Millionen haben, um da aufzutreten und wollte, dass die Doku zu 90% über ihn ist. Man sieht auch in der Doku schön, dass viele von denen sehr selbstverliebt sind. Also die glauben wirklich, dass sie die Helden ihrer Geschichte sind. Die haben diesen Main-Character-Komplex und sind dementsprechend aber auch absolut verbohrt in dem, was sie glauben. Also man verfolgt wirklich den Flat Earther in dieser Doku, wie die ständig seriöse wissenschaftliche Experimente durchführen und sich deswegen die ganze Zeit selbst widerlegen. Also die kaufen für 20.000 US-Dollar so ein Gyroskop oder so, mit dem sie halt die Erdkrümmung messen können. Und dann messen sie halt die Erdkrümmung akkurat. Und dann sagen die halt vorher, wenn das Ding jetzt 15 Grad anzeigt, dann haben wir ein Problem und dann zeigt es halt 15 Grad an. Dann begeben die sich zusammen und nach 30 Minuten sagen die, das liegt an irgendwelchen Himmelsenergien. Weil das ist ab dem Punkt, ist diese Verschwörungstheorie nur noch ein Mittel zum Zweck eigentlich, um sich nicht der Realität stellen zu müssen, dass man ein verdammter Loser ist. Da bin ich mir sehr sicher bei einigen von denen.
Ja, zur Psychologie kommen wir jetzt gleich. Um dem Ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, gab es nicht diesen einen Typen, der beweisen wollte, dass die Erde flach ist und sich dann mit einer Rakete in die Luft geschossen hat und dann gestorben ist?
Oh, der Typ ist ein schönes Beispiel. Der ist später erst gestorben. Der ist nicht, oder ich glaube, der ist nicht dabei gestorben. Der ist aber in einer Rakete gestorben. Der war Hobby-Raketenbauer. Sowas geht, glaube ich, nur in den USA. Der hat in seiner Freizeit Raketen gebaut und ist damit in den Himmel geflogen. Ja. Also der hat das mehrfach schon gemacht und der wollte immer höher kommen. Der wollte einen neuen Höhenrekord aufstellen von irgendwie 10 Kilometern oder so etwas. Was tatsächlich krank viel ist, wenn du das Ding in deinem Garten baust, muss man ganz klar sagen. Und der brauchte dafür irgendwie auch so 20.000 US-Dollar oder 14.000 oder sowas und hat die halt versucht wieder zu sammeln. Und in der Vergangenheit hat er immer mit so Fundraisern seine Projekte halt gefördert, weil halt Menschen in seiner Nachbarschaft hier, die hatten halt Bock, das zu sehen. Das war so eine lokale Celebrity. Und dann hat er aber gemerkt, er kommt nicht an das Geld ran. Aber der war so fanat in dieses Hobby und hatte scheinbar so wenig Selbstrespekt vor seinem eigenen Ansehen, dass er dann gefaked hat, Flat Earther zu sein. Ah. Also man geht heute zumindest, es gibt zwar keinen Beweis dafür, man geht aber sehr stark davon aus, dass er das gefaked hat, weil erst als er das Geld brauchte, hat er mit der flachen Erde Sachen angefangen und dann hat er das Geld bekommen und dann hat er die Rakete gestartet. Also eines hier baut ganz klar auf das andere.
Gut, da weiß man gar nicht, was trauriger ist.
Es ist ein Wettrennen in den Keller, könnte man sagen.
Ja, definitiv. Gut, damit kommen wir zu den Hörerfragen, weil es jetzt auch gerade sehr, sehr gut zu Flat Earth passt. Wir haben zwei Fragen, die gehen in eine gleiche Richtung und den würde ich mich einmal kurz annehmen. Das ist einmal von Henry232, der fragt, was bringt Menschen dazu, auf meist so dumme Theorien hereinzufallen? Und die Frage von Sky Böhm, wie beeinflussen kognitive Verzerrungen die Verbreitung von Verschwörungstheorien und wie sehr beeinträchtigt es die Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse? Um die kurze Antwort zu geben, das Problem liegt in einer von Grund auf menschlichen Verhaltensweise und die ist gefördert von unserem Drang nach sozialer Anerkennung und Bestätigung. Um ein bisschen weiter auszuholen, es gibt sehr, sehr interessante Theorien und Studien. Eine davon ist zum Beispiel Leon Festingers Theory of Social Comparison Processes. Die ist aus den 50ern und er hat sich zusammen mit Kollegen in eine Sekte geschmuggelt, die gedacht hat, ist überragend. Also tatsächlich ganz lustig.
Ich habe nicht erwartet, dass du das jetzt sagen würdest.
Ja, klar. Und diese Sekte, die hat den Weltuntergang vorhergesagt. Und sie wollten halt rausfinden, was passiert in dieser Gruppe, wenn dann dieser Weltuntergang nicht eintrifft. Und Festingers Annahme ist, dass Menschen so ein inneres Unbehagen oder eine Spannung empfinden, wenn sie feststellen, dass ihre Überzeugungen und ihre Handlungen im Widerspruch zueinander stehen. Und um dieses Unbehagen zu reduzieren, tendieren Menschen eben dazu, dass sie ihre Einstellungen und Handlungen ändern, um sie mit ihren, mit ihren bestehenden Überzeugungen in Einklang zu bringen.
Also sie finden einen neuen Termin für den Weltuntergang.
Zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Alternativ können sie aber auch versuchen, neue Informationen zu finden, um diese Wahrnehmung der Situation zu ändern und diese Dissonanz dann eben zu verringern. Und Grundannahme ist, dass Menschen diesen stetigen Wunsch haben, zu verstehen, was um sie herum passiert. Jetzt haben wir ja so physikalische Unumstößlichkeiten, sowas wie draußen regnet es. Ja, das hast du aber in der meisten Zeit eben nicht. Und Menschen suchen immer nach dieser Meinung der anderen. Das soziale Umfeld bestimmt die eigene Meinungsbildung halt viel, viel mehr. Und dieser Gedanke von Festinger ist, dass Menschen weniger an die reine Objektivität von Informationen interessiert sind, sondern vielmehr daran, sich eben mit Gleichgesinnten auszutauschen und damit eben diese bestimmte, schon vorgefasste Meinung zu bestärken. Und dieser grundlegende Mechanismus, der führt eben dazu, dass Menschen ihr eigenes Überzeugungssystem haben und daran festhalten und dann eben auch bei ihrer Informationsbeschaffung dann natürlich auch ganz klar danach selektieren. Und dieser Mechanismus, der kann uns allen passieren. Der kann wirklich uns allen passieren.
Also man kann wirklich in dieses Hasenloch reinfallen.
Du kannst da
auch
reinfallen.
Auch als normale Person.
Ja, du kannst da reinfallen. Es hat immer damit zu tun, welche Bedrohungsgefühle empfinde ich gerade? Natürlich kann das auch mal mit einer Art psychischen Erkrankung zu tun haben, dass ich deswegen irgendein Bedrohungsgefühl entwickle, was ein normaler Mensch dann in dem Moment nicht hat. Es hat aber eigentlich nichts mit irgendwelchen psychischen Erkrankungen zu tun, sondern das hat mit Sozialisierungsprozessen zu tun unter anderem auch damit, wo ich wohne. Ja, also Beispiel, jemand mit einem hohen Bildungsgrad, der wohnt jetzt nicht unbedingt in der Straße, wo eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird. Ja, und du hast dann diese Prozesse.
Nur die verhindern, dass die in deren Straße gebaut wird, keine Sorge.
Zum Beispiel, ja. Ne? Aber du hast eben ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren, die in deinem Leben einwirken und einspielen. Und das sollte wirklich jedem klar sein, es kann allen passieren. Diese psychologischen Verzerrungen, das siehst du auch wunderbar zum Beispiel in den USA, auch jetzt gerade mit den Trump-Anhängern. Da wird dann das Alter zum einzigen Kriterium und das ist halt völlig abstrus, weil das Alter von Trump jetzt nicht minder alt ist und auch Trump sehr, sehr komische Auftritte zum Teil hat, wo man merkt, er ist alt, ja. Und zum Beispiel dann die politische Bilanz von Biden sehr gut ist, aber es interessiert halt keinen. Das sind diese geschlossenen Gedankenzirkel, nennt man das, aus denen man dann einfach nicht mehr rauskommt. Und diesen sozialpsychologischen Mechanismus, der dann dahinter steckt, da gibt es zum Beispiel ein interessantes Experiment, das Ash-Konformitätsexperiment. Und da wurden Schauspieler unter Probanden platziert. Und die Aufgabe, die war super einfach. Also die konnte jeder lösen. Da sollte man, ich glaube, Linien auf einer Karte vergleichen, welche länger und welche kürzer ist. Und die Schauspieler haben alle die falsche Antwort gegeben. Und die übrigen Probanden, die haben sich dieser Mehrheitsstimme angeschlossen. Obwohl die Antwort offensichtlich falsch war. Und da siehst du, was passiert unter diesem sozialen Druck. Und es gibt ganz, ganz viele Experimente. Es gibt auch neuere Seeking and Avoiding Hypothese zum Beispiel und solche Sachen. Das sollte sich jeder klar machen, dass ist etwas rein Menschliches und es ist einfach etwas Situatives. Aber wenn du mal drin bist, dann ist es super schwierig, wieder rauszukommen. Das zu dieser oder zu diesen beiden Fragen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen beantworten damit. Kommen wir zur dritten Hörerfrage. Und die ist von Shiro. Ich habe mal gehört, dass die Idee der flachen Erde selbst früher nur eine Art Behauptung war. Gibt es historische Beweise, die auf eine Überzeugung einer flachen Erde hindeuten? Und ich nehme die jetzt trotzdem noch mit rein, weil sie wirklich eine sehr, sehr starke Frage ist und du es ja tatsächlich eben auch schon angesprochen hast.
Kann es nur noch vertiefern, aber ja. Also stimmt erstmal generell, da ist natürlich absolut recht, das hatten wir schon angesprochen, die flache Erde war auch früher nicht Konsensmeinung. Es gab natürlich auch früher trotzdem Gruppen, die an sowas geglaubt haben. Also es gab, ich kenne nicht viele Aufzeichnungen. Ich weiß, dass es im 20. Jahrhundert, also jetzt im letzten Jahrhundert, dass es da auch schon mal Verschwörungstheoretikergruppen gab, so die auch sehr esoterisch vorbelastet waren, die daran geglaubt haben. Ich glaube, das ist heute ein bisschen separierter. So, du musst nicht kranker Esoteriker sein oder krasser Esoteriker sein, um an die flache Erde zu glauben. Das war früher dann schon stärker damit verbunden. War natürlich in der Vergangenheit doch einfacher, weil wir hatten noch nichts im Weltall. Natürlich, wenn wir jetzt ein paar Jahrhunderte zurückgehen, wir kannten kaum was über die Astronomie. Wenn du dein eigenes Land nicht verlassen hast, dann hätte die Erde für dich, wenn du nicht in der Nähe eines großen Sees gewohnt hast, genauso gut flach sein können. Natürlich war das trotzdem eine idiotische Ansicht, die leicht widerlegbar war, aber dementsprechend gab es vermutlich dann einige Menschen, die sehr stark abergläubisch waren, die noch stärker daran geglaubt haben. Aber wie schon gesagt, alles immer Zellen und die Konsensmeinung in der seriösen Wissenschaft war immer, dass sie eine Kugel war. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein paar Jahrtausende zurückgehen, so ins alte Ägypten oder so etwas, da kann es auch sehr gut sein, dass der Durchschnittsmensch gar nicht darüber nachgedacht hat. Ja, also so wenn wir ganz weit zurückgehen, so ja, vielleicht war nicht vielleicht war das Wissen, dass die Erde eine Kugel ist, nicht bei jeder Person verbreitet oder das wusste nicht jede Person. Aber dann hätte halt jetzt nicht eine Person krampfhaft darauf bestanden, dass die Erde eine Scheibe ist, sondern würde halt sagen, ich weiß es nicht. Eine Meinung, die heute halt gar nicht mehr existiert. So, es gibt kein Szenario, in dem du heute sagen kannst, ich weiß nicht, welche Form die Erde hat. Aber der Teutone, der irgendwie hier in Deutschland vor 2000 irgendwas Jahren dann gelebt hat, so, der hätte das halt raushauen können, weil er hätte es wahrscheinlich wirklich nicht gewusst. So, das wäre keine falsche Antwort gewesen. Hätte er gesagt, dass die Erde eine Scheibe ist, hätte er halt das gesagt. Aber wahrscheinlich wären viele von denen dann auch bereit gewesen, das glaube ich wirklich, dass viele dann auch bereit gewesen wären, das anders zu sehen, wenn man es ihm bewiesen hätte. Weil ihre Antwort halt nicht irgendwie auf falschem Wissen aufgebaut hat, sondern auf mangelndem Wissen.
Ja. Die hatten vielleicht auch einfach andere Probleme als diese Frage.
Die Römer zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Die vierte Frage, die kommt von Heres Annika. Gibt es Verschwörungstheorien, die wissenschaftlich gesehen sinnvoller sind als die Wahrheit?
Oh, das ist eine richtig gute Frage. Da muss ich gerade mal nachdenken. Es gibt einige in der Vergangenheit. Also es heißt, was heißt wissenschaftlich sinnvoller gesehen? Also wenn wir natürlich die Wahrheit kennen, dann ist die Wahrheit immer wissenschaftlich sinnvoller, ist klar. Aber es gibt sicherlich einige Beispiele.
Die Wahrheit hat sie in Anführungsstrichen auch geschrieben, ne, damit es klar ist.
Also okay, das ist interessant. Das Beispiel, das mir jetzt einfällt, ist halt, dass man früher fest davon ausging, was manche heute immer noch tun, dass das Weltall, das Universum unendlich groß ist, unendlich alt ist, dass es den Urknall nicht gab. Das war ja früher so harter Konsens und erschien so viel logischer als die Idee, dass das alles hier mal Anfang gehabt haben könnte. Das ja, darüber hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal gesprochen, dass Albert Einstein die kosmologische Konstante sogar extra eingeführt hat. Einfach nur, nicht wegen wissenschaftlichen Ansichten, sondern weil es ihm sinnvoller wirkte. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin sicher, dass es Menschen gibt, dazu würde ich mich nicht zählen, aber es gibt vermutlich Menschen, die es für sinnvoller halten, dass wir bereits Kontakt zu Aliens hatten, als dass es einfach noch gar nichts an Aliens gibt, was wir da draußen entdeckt haben, weil auch viele in der wissenschaftlichen Szene sicherlich frustriert sind mit dem nicht existenten Fortschritt, den wir sozusagen an der Front machen, auch wenn wir immer viel Hoffnung haben. Aber das Ding ist, das Problem ist da, dass die Diskrepanz zwischen dem, was wir da draußen entdecken könnten, wenn wir jetzt Erfolg haben, und dem, was Verschwörungstheoretiker sich erhoffen, an irgendwelchen höheren Zivilisationen, dass das so groß ist, dass man den Vergleich ja eigentlich auch nicht anstellen kann.
Man muss natürlich immer vorsichtig damit sein, was man dann als Verschwörungstheorie bezeichnet oder nicht.
Ja, das kommt dazu. Vieles davon ist dann einfach wissenschaftliche Theorien. Also es gibt viele wissenschaftliche Theorien, dann einfach, die halt keine Verschwörungstheorien sind. Zum Beispiel, ich habe ein gutes Beispiel sogar, Leben auf der Erde, dass das aus dem Weltall gekommen ist. Das könnt ihr auch auf Wikipedia finden und sowas, das ist eine wissenschaftliche Theorie, an der geforscht wird, dass die allerersten Zellen nicht auf der Erde entstanden sind, weil wir so viele Fragezeichen da noch haben. Wenn ich jetzt aber als Außensteher das höre, so das Leben kam aus dem Weltall, das ist nicht auf der Erde entstanden, wie so dass unsere Vorfahren, wobei Vorfahren würden die wahrscheinlich nicht sagen bei irgendwelchen Zellen dann, weil wir können ja sagen, unsere Vorfahren kamen von anderen Planeten, klingt wie eine verrückte Verschwörungstheorie, funktioniert dann halt irgendwie, aber das geht dann halt um Jahrmilliarden zurück.
Gut, kann ich nachvollziehen. Ja, dann haben wir noch eine letzte Hörerfrage. Ist keine wirkliche Frage. Also deswegen auch hier die Anführungsstriche. Sinan hat uns geschrieben. Die größte Verschwörung ist, dass der Podcast nicht auf Platz 1 ist.
So nämlich, da hat er absolut recht. Diese verdammte, wir werden hier geknechtet von der Weltregierung, während solche Volltrottel wie Hoss und Hopf so weit vorne liegen. Also Leute, die wir alleine mit Blicken zerstören könnten, während die irgendwie die ganze Zeit reden. Weil die verbreiten ja richtig Verschwörungstheorien, auch irgendwelche Sachen zu ihrem Wasser oder so etwas. Ich bin jedes Mal richtig enttäuscht, dass solche Leute da vor uns landen können. Ich war sogar richtig enttäuscht, als ich mal bei denen eingeschaltet habe. So, ich habe die ganze Zeit gelesen, hier, rechte Gefahr, rechter Podcast, und dann schalte ich ein und nach 10 Minuten denke ich mir, so dumm sind die, so dumm. Ich meine, das ist ja nicht mal irgendwie, das Problem ist nicht mal, dass die irgendwie rechts außen ist, das Problem ist wirklich, dass es so dumm ist von seinem Inhalt her, dass ich mich frage, wie kann das echt sein? Sicher, dass die keine Rolle spielen.
Ja, das war jetzt auch das allererste, was mir in den Kopf gekommen ist. Aber Sinan, ja, du hast völlig recht, ja, die da oben, ja. Wissen Weekly, Quarks Daily, angeführt von der Elite, gemischtes Hack und fest und flauschig. Die haben da die Fäden in der Hand. Und weil du jetzt schon Hoss und Hopf sagst, ja, das ist wahrscheinlich das einzige Duo, die wahrscheinlich die Welt wirklich ein bisschen anders erklären würden. Dementsprechend auch hier nochmal der Hinweis für euch. So falsch manch eine Theorie sein mag, sie kann den Weg zu einer breiten Masse an Menschen finden. Und andersrum, Verschwörungstheorien und Populismus sind ein extrem, extrem, extrem effektives Werkzeug, um schnell viele Menschen mobilisieren zu können. Ja, auch da, Grüße gehen raus an Hoss und Hopf. Aber es gibt auch gute Nachrichten und mit denen würde ich dann gerne auch abschließen von meiner Seite. Es gibt zum Beispiel die Studie von Steffen Mau, die ist aus 2023, glaube ich. Und die besagt, dass die Vorstellung von einer stark gespaltenen Gesellschaft viel zu pauschal ist. Also das, was wir in der Politik gerade die ganze Zeit hören. Es gibt laut Mau eben keine feindlichen Lager, die so sich gegenüberstehen, wie wir das immer als Bild so kennen oder uns das gesagt wird. Die Mehrheit der Deutschen teilt bestimmte Ansichten zum Thema wie Migration und Klimawandel zum Beispiel. Und diese Polarisierung, die wir wahrnehmen, die kommt von den Extremen. Und besonders emotionale Reaktionen treten dann auf, wenn es um konkrete politische Fragen geht. Und dann, und das ist das Wichtige an dieser Studie, geht es um Triggerwörter, sowas wie Gendersternchen, Tempolimit oder Transquoten. Ja? Und diese Trigger-Themen, die werden von, Zitat, Polarisierungsunternehmen in Politik und Medien bewusst gesetzt, um Konflikte zu schüren und daraus politisches Kapital zu schlagen.
Ja, da kennt man ja ein paar.
Ja, da kennen wir einige. Affektpolitik und spalterische Argumentation ist eben die Handlung und soziale Unzufriedenheit dann die Folge. Aber anscheinend sind wir noch nicht so gespalten, dass wir nicht auch irgendwie wieder zueinander finden könnten. Einfach nicht mehr auf Provokateure und Populisten hören, sondern beispielsweise mehr auf Tim Vollert. Ja, das ist, guck mal, wie nett ich heute zu dir bin.
Tja, wenn ihr nicht auf den falschen Weg der Verschwörungstheorien gehen wollt, sondern einen kühlen Kopf behalten wollt, dann könnt ihr natürlich immer wieder gerne bei mir einschalten. Ansonsten hoffe ich, dass diese andere Art der Folge euch sehr gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Zucker Studios.